Wer Appetit bekommen hat, Mavuno Kenia zu erleben, herzliche Einladung. Im Juni bin ich das nächste Mal dort. Am 7. bis 9. Juni findet das Fearless Summit statt, eine Konferenz, die von Mavuno und anderen Gemeinden, Gemeindebewegungen organisiert wird. Wenn du Interesse daran hast, melde dich bei mir, sag Bescheid und dann können wir was organisieren. Das schon mal vorab. Smart Bilder. Wer sich mit dem Glauben beschäftigt, wer sich mit Gott beschäftigt, der wird schnell merken, dass man so in einem Spannungsfeld lebt, dass es so zwei Pole gibt, zwischen denen man sich bewegt. Und zwar ist es auf der einen Seite der Pol, man ist starren religiösen Systemen gegenüber sehr kritisch. Und auf der anderen Seite der Pol, dass der Mensch in den Mittelpunkt rückt. Also, diese beiden Pole, ich sehe, ihr seid gerade noch beschäftigt mit den Arbeitsblättern. Wenn ihr wollt, könnt ihr die mit während der Predigt mitschreiben. Die sind aber auch gedacht, um nach der Predigt weiterzudenken. Beziehungsweise in den Live-Groups, um an dem Thema weiterzuarbeiten. Also diese beiden Pole. Man ist starren religiösen Systemen gegenüber kritisch, denn sie führen dazu, dass man zum Teil bis in den Alltag hinein vorgeschrieben bekommt, was man zu tun und zu lassen hat. Und nicht umsonst schreit da alles in uns postmoderne Menschen auf und sagt, nee, das kann nicht wahr sein, das ist falsch, das geht überhaupt nicht. Vielleicht hat es der ein oder andere erlebt und ist froh, dass er das hinter sich hat, dass man so diese starren Systeme, die ganzen, ganz vielen Vorschriften, Do's und Don'ts abgelegt hat. Und es ist nicht umsonst eine Errungenschaft einer Postmoderne, dass man diesen Sachen kritisch gegenüberstellt. Und gleichzeitig sehen wir, dass dadurch der Mensch selber, die Einzelperson, das Individuum, wie ich bin, wie ich fühle, mehr in den Mittelpunkt rückt. Ich schaue mehr auf mich, ich nehme mich selbst wahr, wie geht es mir dabei? Die Fragen, was denke ich, was fühle ich, was sind meine Überzeugungen? Was ist meine subjektive Wahrheit? Und dann kommt so ein bisschen der Stein ins Rollen. Und dann sind wir bei Aussagen wie, das ist so die postfaktische Zeit, in der wir leben. Oder was sind denn jetzt eigentlich noch verlässliche Informationen? Auf was kann ich mich denn verlassen? Sind denn die Informationen, die ich jetzt bekomme, sind das jetzt Fakten? Oder sind das subjektive Fakten? Sind das alternative Fakten? Oder worauf verlasse ich mich denn im Endeffekt? Versteht ihr? Auf der einen Seite sind wir weggekommen von dem, wo wir sagen, das ist etwas, was starr ist, dafür stehe ich, bla bla. Und sind aber dahin gekommen, dass wir sagen, Moment, ja, was ist denn jetzt greifbar? Und wir stehen vor einer neuen Herausforderung. Und an manchen Stellen ertönt nun wieder der Ruf nach Klarheit. Der Ruf nach eindeutigen Aussagen, der Ruf nach Verlässlichkeit und der Ruf nach Sicherheit. Und deshalb stellen wir uns in dieser Gottesdienstreihe genau diese Frage, wie kann ich eine gottzentrierte Spiritualität leben in einer ich-zentrierten Welt? In einer Welt, wo es ganz stark um mich geht, um meine Empfindung, um das, was ich fühle, was ich denke. Wie gesagt, basiert die Gottesdienstreihe auf dem Buch von Stephen Beck, den wir kennengelernt haben. Und es bietet verschiedene Lektionen, bietet einen guten Überblick. Und das Schöne daran ist, es hilft uns dabei, unser Glaubensleben, unser Denken wie eine Art Hausbau uns vorzustellen. Keine Ahnung, was das Wort bei dir auslöst, Hausbau, wenn ich das als Beispiel verwende. Vielleicht hast du voll den Horror davor und sagst, bauen geht schon mal gar nicht. Haus habe ich mitbekommen bei meinen Eltern oder ich stehe selber davor oder stand da drin und es geht überhaupt nicht. Als Gemeinde haben wir gerade gebaut, das ist hinter uns, das wollen wir nicht schon wieder haben. Löst bei vielen Leuten so ein Gefühl aus von Stress und viel zu tun. Gleichzeitig löst eine Faszination aus. Ja, man sagt, da kann ich mich ausdrücken drin. Dort kann ich etwas Schönes schaffen. Etwas, was über meine Generation hinausreicht. Die meisten der Häuser werden nicht nur für 30 Jahre gebaut, sondern werden viel länger gebaut. Man kann etwas Schönes erschaffen, was Bestand hat. Das sehen wir bei Kindern. Wenn es um Bauen geht, wenn es um eine Baustelle geht, da sind Kinder fasziniert von der Technik, die dort ist, von den Fortschritten, die man sieht. Und wo sie einfach merken, hier geschieht was, hier passiert etwas Größeres. Etwas, was über meinen heutigen Horizont hinaus erreicht. Und dieses Buch des Hausbaus mit seinen Facetten, mit dem Fundament, mit Mauern, mit Ecksteinen, mit dem Dach und so weiter, das soll dafür herhalten, wenn wir uns mit geistlichem Leben beschäftigen. Und das ist auch gleichzeitig so die Gliederung in den nächsten Wochen unserer Gottesdienstreihe. Wir haben die ist viergliedrig, die Reihe. Es geht um das Fundament selber, um Ecksteine, Fußbodenwände und so weiter und die Decke. Und heute tauchen wir in den allerersten Abschnitt ein, in das Fundament. Denn das ist so das, was man, wo man sich zuerst Gedanken darum macht. Das ist der unsichtbare Teil eines Hauses und es ist auch der unsichtbare Teil deiner Spiritualität, deines Lebens mit Gott. Das ist der Teil, der im Untergrund bleibt. Niemand sieht ein Fundament von einem Haus im Normalfall. Das bleibt verborgen. Aber jeder sieht, wenn was mit dem Fundament nicht stimmt. Dann wird das Haus rissig oder eine Wand sackt ab oder das Haus wird schief. Der schiefe Turm von Pisa, da stimmt etwas mit dem Fundament nicht. Das Haus ist nicht richtig, das Gebäude ist nicht richtig gegründet worden. Und das Haus, das Fundament ist dazu da, um dem Haus, was darauf kommt, die richtige Festigkeit zu verleihen. Es muss es im Untergrund verankern, damit es zum einen nicht in den Untergrund einsinkt. Wenn man Mauern bauen würde, dann würden die langsam einsinken. Und deshalb ist ein Fundament da, was verstärkte Mauern sind, was eine gewisse Reibung herstellt zwischen dem Untergrund und dem Haus, damit ein Haus fest ist. Und es sorgt dafür, verbunden mit der Bodenplatte, dass das Haus in sich stabil ist. Dass nicht eine Wand sich absenken kann, sondern dass das ganze Ding getragen wird, dass es eine feste Konstruktion wird. Und wenn wir das auf unsere Spiritualität, auf unser Leben mit Gott, auf unsere Beziehung zu Gott übertragen, dann braucht es so einen ehrlichen Blick auf mein Fundament, auf die Seele, auf das Innere, auf dein Inneres. Und so ein Nachdenken über einige Fakten. Unser Jahresmotto heißt ja nicht umsonst, ich glaube. Und wir beschäftigen uns ganz bewusst in dieser Gemeindereihe mit verschiedenen Aspekten des Glaubens. Das richtige Fundament für dein geistliches Leben. Wenn wir von der Bibel her kommen, sehen wir, dass die Grundlage jedes Lebens mit Gott Jesus ist. Nicht mehr, nicht weniger. Das mag abgedroschen klingen, das mag alt klingen, das mag anspruchsvoll klingen. Aber Jesus ist das Fundament für alles geistliche Leben. Jesus war logischerweise eine Person, sein irdischer Name war Jesus. Seine Nachfolger haben ihn als den Christus bezeichnet, den Messias, den von Gott Gesalbten, weil sie das an ihm wahrgenommen haben, weil sie das gesehen haben. Und es gibt so ein schönes Zitat, was ich versucht habe, einigermaßen ins Deutsche zu übersetzen. Und das lautet: To me, Jesus is the creator of the universe on hands and knees. A proud daddy talking baby talk to all humanity. A God who has become man so that I can better understand his answer. Gott, für mich, also das sagt Dickens, für mich ist Jesus der Schöpfer des Universums auf Händen und Knien, der so anpackt, der nicht einfach nur weit weg ist, wie ein stolzer Papa, der so Babysprache zur Menschheit spricht, damit man ihn verstehen kann, damit er verständlich wird. Und ein Gott, der Mensch geworden ist, damit ich ihn besser kennenlernen kann. Ohne diese Person, ohne Jesus Christus, der auch von seinen Nachfolgern der Anfang und das Ende genannt wird, Alpha und Omega, 4 vor 30 bis 30 nach Christus gelebt hat. Ohne den gibt es kein geistliches Leben. Da gibt es kein christliches Leben. Alles kommt von ihm, kommt durch ihn und führt wiederum zu ihm hin. Und gleichzeitig ist es so, dass alles geistliche Leben basiert auf einer historischen Tatsache. Und das kommt als nächstes, das ist die nächste Folie. Christliche Leben, die christliche Spiritualität basiert auf einer historischen Tatsache, nämlich der Auferstehung Jesu. Die meisten Religionen haben kein Problem damit, die historische Tatsache von Jesu Tod am Kreuz stehen zu lassen, abgesehen vom Islam. Aber der wesentliche Punkt des Christseins ist die Auferstehung Jesu, die Auferstehung des gekreuzigten Jesus. An der Auferstehung von Jesus, da hängt der ganze Glaube, das ist der Dreh- und Angelpunkt des Glaubens. Und es war den ersten Nachfolgern von Jesus sehr bewusst, dass es ein kritischer Punkt war. Und man kann das sehen, dass jeder von den vier Evangelisten in den vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, alle vier beschäftigen sich intensiv mit der Auferstehung von Jesus. Bei allen vier wird das deutlich, wie sie nach Worten suchen, wie sie darum ringen. Wie können wir das formulieren, dass Jesus auferstanden ist? Wie können wir das auf den Punkt bringen? Wie können wir das so ausdrücken, dass Leute, für die das völlig surreal ist, verstehen können? Und auch weitere Leute in der Bibel haben das herausgearbeitet, wie Jesus von den Toten auferstanden ist. Und gleichzeitig, dass der ganze Glaube von der Auferstehung abhängt. Und die Auferstehung Jesu ist der springende Punkt in aller christlichen Spiritualität. Wenn es die Auferstehung nicht gäbe, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre der Glaube absolut hinfällig. Wenn Jesus nicht nach 3 Tagen nach seiner Kreuzigung auferstanden wäre, dann wäre der Glaube der größte Schwindel der Menschheitsgeschichte, der sich über Jahrtausende hindurchzieht und dem Millionen von Menschen auf den Leim gegangen wären. Jesus wäre dann entweder ein Lügner oder er wäre einfach ein Verrückter, ein Wahnsinniger, der größenwahnsinnig ist, der etwas von sich behauptet hat, was nie und nimmer stimmt. Er hat gesagt, er ist Gott. Er hat gesagt, er ist der einzige Weg zu Gott. Er hat gesagt, er ist die Auferstehung und das Leben. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre keine dieser Aussagen richtig. Wir wären die alle falsch und als falsch entlarvt und genauso Jesus. Aber wenn Jesus von den Toten auferstanden ist und wenn er lebt, dann wäre die Tatsache es wert, dass man alles dafür stehen und liegen lässt, weil das dann das zentrale Ereignis der Weltgeschichte ist. Dass man alles für ihn aufgibt, dass man ihm mit ganzer Liebe, mit ganzer Leidenschaft, mit ganzer Hingabe dient. Wegen dem, was er anbietet, wegen dem, was er ist. Und die entscheidende Frage ist, wie kann man denn sicher sein, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Manche von uns sind einfach hineingeboren worden und haben das so übernommen. Jesus ist auferstanden und gibt es für ihn überhaupt keinen Zweifel. Aber spätestens, wenn du im Gespräch mit Leuten bist, die deinen Glauben nicht teilen, dann kommt diese Frage, ja, was macht dich denn sicher, dass Jesus auferstanden ist? Wir waren nicht dabei. Wir können nicht in das Grab zurückgehen. Wir können nicht die Grabkleider von Jesus untersuchen, so wie es Petrus gemacht hat, wie es Johannes und Maria gemacht haben, die sich die Grabkleider angesucht haben. Wir waren nicht dabei, wie die schwer bewaffnete Grabwache dort zu Pilatus zurückgegangen ist und dort von einem Erdbeben erzählt hat und vom Gewitter erzählt hat, und gesagt hat, hey, hier ist ein Engel. Und dann sind sie geflohen. Wir waren nicht dabei, als es Maria und Petrus erlebt haben, wie Jesus ihnen im Garten, auf dem Friedhof dort begegnet. Wir waren nicht dabei, als Jesus durch eine Mauer gegangen ist. Wir haben es nicht gesehen, wir haben es nicht erlebt. Oder als er dem zweifelnden Thomas seine Hände gezeigt hat und gesagt, fühl mal, was hier ist. Wir waren nicht dabei. Und wir waren auch nicht dabei, als Jesus am Strand entlang ging, seine Jünger frustriert irgendwo draußen auf dem See waren, gefischt haben, dem nachgegangen sind, was sie schon immer gemacht haben. Und er sie dann zurückrief und sagt, komm, lass uns frühstücken. Und er hat den Fisch für sie schon parat. Und wir waren auch nicht dabei, als aus diesen Jüngern, die feige gewesen sind, 12 mutige Apostel geworden sind, die die Welt verändert haben, die überall in die Welt gegangen sind, um bekannt zu machen, dass Jesus auferstanden ist. Wir waren nicht dabei, aber es gab hunderte andere von Menschen, die sind dabei gewesen. Sie haben Jesus gesehen, sie haben Jesus berührt, sie haben Jesus gehört, sie haben ihn mit ihren Sinnen wahrgenommen. Und ihre Berichte, die sind bis heute zu uns durchgekommen. Das sind Berichte wie von Petrus, wie von Johannes, wie von Paulus. Und die wurden von Tausenden, diese Berichte wurden von Tausenden Gelehrten gelesen. Die stehen heute zur Verfügung. Sie haben sie studiert und die haben festgestellt, hey, diese Berichte, die stimmen bis ins Detail, die sind zuverlässig. Und es gibt Millionen von Menschen, die gezweifelt haben und die sich zweifelnd und unsicher dieser Tatsache genähert haben und schließlich zu der Überzeugung gekommen sind, Jesus ist wirklich auferstanden. Ich habe es selbst erlebt. Es ist zuverlässig. Genauso wie die 500 Leute, die nach Jesu Tod ihm und seiner Auferstehung ihm begegnet sind, von denen uns die Bibel in 1. Korinther 15 schreibt. Wenn wir uns jetzt die Genauigkeit ansehen von damals, es gibt ja ein Zitat, das kommt glaube ich als nächstes, genau, wie können wir sicher sein, dass Jesus auferstanden ist? Basierend auf der Genauigkeit der mündlichen Tradition im ersten Jahrhundert, also dort ist alles mündlich gemacht worden. Was wir heute twittern, was wir Facebook machen und so weiter, ist alles mündlich gemacht worden. Das heißt nicht, dass das ungenauer gewesen ist. Die ganze Pressearbeit und so weiter ist damals mündlich gemacht worden, ist mündlich weitergegeben worden. Es sei denn, es war ein Dekret vom Kaiser oder sowas. Basierend auf der Genauigkeit der mündlichen Tradition im Judaismus des ersten Jahrhunderts, der Zahl der Augenzeugen und der enormen Anzahl der zuverlässigen Manuskripte, die es heute noch gibt, die heute noch zugänglich sind, ist die Auferstehung als historisches Ereignis glaubwürdiger als das meiste, was wir einfach so als faktisch hinnehmen, was wir routinemäßig als faktisch ansehen im Altertum an Ereignissen. Dass Jesus auferstanden ist, ist besser bezeugt als viele andere Ereignisse, Kaiserkrönungen, was auch immer, kriegerische Auseinandersetzungen im Altertum. Das heißt, die Beweislast der Auferstehung, die spricht unglaublich stark dafür, dass sie einfach wahr ist, dass sie geschehen ist. Und die meisten Erklärungsversuche des leeren Grabes, die sind einfach nur hinfällig gewesen. Die konnte man nicht verifizieren. Und weil Jesus vom Tod auferstanden als Herr über alles regiert, ist Jesus alles, was ich für eine Beziehung zu Gott brauche. Das heißt, die Auferstehung bedeutet für mich selber, meine Wahrheitssuche habe ich bei Jesus abgeschlossen. Bei Jesus habe ich meine Wahrheitssuche, meine Suche nach Wahrheit beendet. Ich habe nicht weiter geguckt, weil es für mich keinen Grund gab, weiter zu gucken. Weil ich in Jesus etwas gefunden habe, wo ich sage, das ist absolut zuverlässig, das ist absolut wahr. Es gibt geschichtlich nichts Haltbares. Jetzt kommt man zum weiteren Punkt. Ich komme nochmal zurück auf die Auferstehung. Aber jetzt erstmal, um das Thema noch ein bisschen weiterzuentwickeln. Es gibt die christliche Spiritualität. Die Auferstehung gibt eine wunderbare Antwort auf eine strittige Frage. Das klingt jetzt etwas sinnvoll, etwas seltsam, aber ihr werdet gleich merken, was ich damit meine. Ihr kennt, wenn ihr euch mit der Bibel beschäftigt, wenn ihr lange in den Gottesdienst gegangen seid, kennt ihr mit Sicherheit einen Vers aus Johannes 14, Vers 6. Und der heißt, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Diese Aussage, die so exklusiv ist, mit der haben viele Leute ein großes Problem. Weil sie sagen, wie kann das sein? Wie kann Jesus, den man ja als historische Figur durchaus akzeptiert, Jesus, der nett ist, der Leuten wirklich das letzte Hemd gibt und der sich selbst noch gibt, wie kann er es wagen, dass er so eine arrogante Aussage trifft? Wie kann er es wagen, dass er so ein Ding raushaut, wobei alles vorher fast im Gegensatz dazu steht, wo er sagt, er setzt sich für Nächstenliebe ein, setzt sich für Gottesliebe ein und dann sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wie kann Jesus das wagen, dass er so ein Ding sagt? Wie funktioniert das? Und diese Aussage allein kann so eine Last mitbringen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst oder ob du es erlebt hast, dass Christen gegen andere Religionen gewettert haben. Wo du selber merkst, oh nee, das geht mir zu weit, das geht überhaupt nicht. Und wo Leute wegen dieser Aussage verunglimpft worden sind. Oder wo so eine Arroganz reinkommt mit dieser Aussage. Richtig, absolut falsch. Drin, draußen, hier, daneben. Wie gesagt, zurück zur Auferstehung. Die Auferstehung ist der Dreh- und Angelpunkt der Christenheit. Der Punkt, an dem so die Frage vom Subjektiven ins Objektive reingeht. Also wo es nicht nur darum geht, ja was fühle ich, was denke ich, was richtig ist, was halte ich für wahr, was sind meine subjektiven Fakten, sondern was ist objektiv denn wahr, was ist denn historisch wahr, was ist denn geschichtlich wahr. Und wir versuchen uns mal der Frage ein bisschen zu nähern und können folgende Aussagen machen. Wenn Jesus wirklich vom Tod auferstanden ist, dann, und jetzt kommen drei Aussagen, wenn Jesus wirklich vom Tod auferstanden ist, dann gibt es einen Gott, der so groß ist, dass er die Macht hat über Böse, über das Böse und den Tod. Wenn Jesus wirklich vom Tod auferstanden ist, gibt es einen Gott, der ist so groß, unvorstellbar groß. Nächster, wenn Jesus wirklich vom Tod auferstanden ist, dann ist alles, was er am Kreuz getan hat, das ist dann nicht einfach nur wahr, also gibt es nicht nur, sondern ist auch wirksam. Es wirkt sich auf mich aus, hat was mit mir zu tun. Das ist nicht nur objektiv, das heißt, es steht irgendwo in den Geschichtsbüchern oder in der Bibel, sondern das hat eine Relevanz für mich selber. Für mich selber. Die Worte Jesu am Kreuz, es ist vollbracht, die gelten mir. Das heißt, für mich ist es vollbracht. Ich muss mich nicht weiter anstrengen, mich selber zu erlösen, muss mir nicht selber Dinge auferlegen, die ich tue, um erlöst zu werden, sondern Jesus hat sie vollbracht. Gott hat alles geschafft. In Jesus. Und wenn Jesus wirklich vom Tod auferstand, dann ist er derjenige, der behauptet zu sein. Doch hier ist das Problem. Er selber hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das waren nicht irgendwelche Fundamentalisten oder christliche Hardliner, sondern das war Jesus selbst, dass er der einzige Weg zu Gott ist. Und dieses Statement war damals schon unpopulär. Für die ersten Christen, für die Apostel, war es mindestens genauso unpopulär wie für uns heute. Für diese Behauptung hat Jesus mit seinem Leben bezahlt. Und für diese Behauptung haben die Nachfolger von Jesus, die 12 Apostel, ziemlich alle mit ihrem Leben bezahlt. Warum machen sie dann so eine Aussage? Warum machen sie dann so eine kostspielige Aussage, wenn sie von vornherein wissen, hey, das bringt jetzt keinen Frieden oder das wird mir nicht gut tun oder damit bewege ich mich auf absolut sicherem Eis. Warum machen sie das? Offenbar ist es so, Jesus hat sich selbst als von Gott gesandt verstanden. Er ist von Gott gesandt. Ist das schon die Folie? Ja, genau da unten. Er ist gesandt von Gott. Das war für ihn klar. Er ist das Opfer für die Sünden. Und das Besondere ist, das steht im kompletten Widerspruch zu anderen Religionen. Überall versuchen Menschen, sich Gott zu nähern. Versuchen Menschen, ihren Weg zum Göttlichen, zum Transzendenten, zum Immateriellen zu finden. Zur Erfüllung zu finden, zu dem Endgültigen zu finden. In Jesus' Lehre ist das genau andersherum. Dort ist nämlich Gott der Initiator. Er ist derjenige, der den Weg zu uns Menschen schafft, der sich auf den Weg macht. Und er ist gekommen in der Person Jesus. Und Jesus musste also geradezu sagen, dass es diesen Weg zurück zu Gott gibt. Das ist eine Erklärung, warum die ersten Jünger diesen Absolutheitsanspruch, den Jesus ausdrückt, warum sie den weitergesagt haben, warum sie den nicht einfach abgehakt haben, komm, wir schweigen drüber, es ist nicht so populär, das jetzt zu sagen, es gibt wichtigere Sachen wie Nächstenliebe, sondern dass sie ihn weitergetragen haben. Und es gibt noch mehr. Jesus hat sich selbst als Gott verstanden. Er hat nicht nur gesagt, ja, ich bin von Gott gesandt, kann man ja sagen, damit macht man sich nicht wirklich angreifbar, man wird vielleicht belächelt, aber wenn man sagt, ich bin Gott, das schweigen alle. Und dann geht's aber los. Und das hat Jesus gemacht. Er hat gesagt, er ist Gott. Johannes 10, 31. Und das hat kein anderer religiöser Leiter vor ihm gemacht. Es ist also kein Wunder, dass er angegriffen wurde. Es ist kein Wunder, dass Leute ihn Gotteslästerung vorgeworfen haben. Egal, ob das die Monotheisten waren, Juden, oder ob das Polytheisten waren, wie Griechen oder Römer. Für alle war das unglaublich. Wenn jemand sagt, er ist Gott, da brauchst du irgendwas. Da stimmt was nicht mit der Person. Aber die Jünger und Jesus waren sich sicher, das ist so. Und deshalb haben sie es gewagt, diese Aussage zu machen. Wir müssen uns ja vorstellen, wenn ich ein Evangelist bin, wenn ich die Sachen, die Jesus gesagt habe, aufschreibe und für die Nachwelt erhalten will, mit jedem Wort, was ich schreibe, steht meine Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. Ich könnte jetzt alles nur nette Sachen schreiben, wo alle übereinstimmen. Das könnte ich machen. Oder ich kann mich dazu entschließen zu sagen, hey, ich schreibe auch die unpopulären Sachen. Dieser Weg, die netten Sachen zu schreiben, der verspricht am Anfang schnellere Popularität, weil man nicht auf Widerstand stößt. Aber die Jünger haben diesen schweren Schritt genommen. Die Evangelisten, die vier Evangelisten, und schreiben alle vom Tod und von der Auferstehung von Jesus. Und das ist später, was man merkt, hey, das ist wirklich Wort Gottes. Das ist wirklich das, wo Gott spricht. Deswegen war für sie klar, wenn Jesus sagt, ich bin Gott, ich verstehe mich als Gott, bin Gottes Sohn, dann muss es so geschrieben werden. Und noch einen anderen Grund, warum sie diese Aussage gemacht haben. Weil Jesus etwas mit unseren Sünden gemacht hat. Er ging ans Kreuz und das findet man in keiner anderen Religion so. Kein anderer Religiöser hat sich darum gekümmert. Das ist kein Mohammed, kein Buddha, Nicht Krishna, Dalai Lama oder sonst irgendjemand. Keiner hat sich um das Sündenproblem gekümmert, was Menschen von Gott trennt. Und hat Sünde auch nicht als unbedingt als moralischen Verstoß direkt gegenüber Gott gesehen. Und darum gab es für sie auch keine Notwendigkeit, da irgendwas zu tun. Und interessant, keiner hat auch die Macht, da was zu tun. Das kann nur Jesus. Und Jesus hat gesehen, hey, Menschen sind unvollkommen. Das, was wir jeden Tag erleben, an uns selber, wo wir merken, ich habe meinen Anspruch, dem ich nicht gerecht werden kann. Ich habe eine gewisse Vorstellung davon, was gut ist, wie gutes Leben aussieht. Aber ich werde dem nicht gerecht. Da braucht es irgendwie mehr. Wer füllt die Lücke? Bin ich das mit meinen Anstrengungen? Bin ich das, indem ich über mich hinauswachsen soll? Nein, es ist Jesus, der sich um das Problem der Sünde, der Unvollkommenheit, der Zielverfehlung gekümmert hat. Es steht, ja, ganz unten im Dunkeln. Irgendwas ist da verrutscht. Und das ist... Und das bringt eine weitere Frage mit sich. Was ist denn mit all den anderen Religionen, mit den religiösen Leitfiguren, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben? Die können doch nicht alle völlig daneben liegen, sind Fragen, die man immer wieder hört. Ich selber glaube nicht, dass sie daneben liegen, dass alle Religionen vollkommen falsch sind. Aufpassen. Wenn Jesus sagt, dass er der einzige Weg zu Gott ist, sagt er damit nicht automatisch, dass alle anderen Religionen komplett falsch sind. Du findest in ganz vielen Religionen Wahrheit. Und du findest wahre Elemente in anderen Religionen. Wenn andere Religionen sagen, es gibt etwas Übernatürliches, dann ist das was Richtiges. Wenn andere Religionen Menschen der Würde zusprechen, dann ist das ein Stück Wahrheit. Wenn andere Religionen sagen, Ehebruch ist Sünde, dann ist das Wahrheit. Oder wenn es etwas Vollkommenes gibt, das erreicht werden kann, dann ist es ein Stück Wahrheit. Diese und andere wahre Aussagen, die findest du in nichtchristlichen Religionen. Was aber Jesus behauptet ist, obwohl alle Religionen ein bisschen Wahrheit beinhalten und in sich tragen, ist er die ganze Wahrheit, die Wahrheit in Fülle, die nur in ihm zu finden ist. Das Problem ist, dass etwas, was die Wahrheit nur zu einem Teil hat, niemanden zielgerichtet in die Wahrheit führen kann. Das heißt, wenn du die Wahrheit selber nicht voll hast, kannst du jemanden nicht stringent in der Wahrheit führen, sondern wirst ihn in eine Richtung deuten, aber nicht zu dem Punkt bringen. Und das kann Jesus, darum macht Jesus diese exklusive Aussage, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das war für ihn keine Streitaussage, war für ihn keine Kampfansage. Sondern es war einfach ein Statement, wo er sagt, hey, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin die Wahrheit, ich kenne die Wahrheit, ich verkörpere die Wahrheit und ich bin der Weg, kommt zu mir. Ich zeige euch den Weg zu Gott. Ich bin die Verkörperung der Wahrheit. Viele schreiben das als arrogant ab oder als unsensibel oder fanatisch. Aber ich merke, es hat auch einen gewissen Vorteil, wenn jemand so eine klare Aussage macht. Der Vorteil ist ganz einfach, die Wahl wird einfacher. Wenn jemand sagt, ich bin der einzige Weg zu Gott, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder er ist es oder er ist es nicht. Einen dritten Weg gibt es an der Stelle nicht. Wenn man merkt oder wenn die Beweislast sagt, er ist es, dann kann ich froh sein und sagen, okay, sehr schön, dann bin ich wohl auf dem richtigen Weg. Wenn die Beweislast sagt, nö, der ist es nicht. Da kann ich auch froh sein, dass ich auf dem richtigen Weg bin, wenn ich es abgelehnt habe. Das ist also relativ einfach. Aber wenn die Antwort heißt, es gibt Millionen verschiedene Wege zu Gott, dann kannst du nie sicher sein, ob du den richtigen Weg hast. Weil es ja wahrscheinlich immer noch einen Weg gibt, den du nicht ausprobiert hast. Das heißt, du wirst mit deiner Wahrheitssuche nie zum Ende kommen, wirst mit deiner Wahrheitssuche nie an den Punkt kommen, wo du sagen kannst, ich bin angekommen. Das heißt, man wird in so einer ständigen Unruhe leben. Man könnte hier noch, man könnte da noch, man könnte das noch, das ist noch nicht abgehakt und hier habe ich noch nicht genug. Im Endeffekt ist eine endlose Wahrheitssuche nichts anderes als Selbsterlösung. Weil man versucht, nicht vollkommen zu sein, sondern die vollkommene Wahrheit zu finden in allen verschiedenen Wahrheiten. Vielleicht gibt es noch weitere, wenn du nur suchst. Die Tatsache ist aber, dass die meisten Religionen so einen Absolutheitsanspruch stellen. Das heißt, was häufig von Medien an uns herangetragen wird, dass Religionen doch im Grunde genommen alle dasselbe wollen, das stimmt so nicht. Die meisten Religionen stellen einen gewissen Absolutheitsanspruch an sich selber und sagen, so ist es und nicht anders. Von daher ist das Christentum dort keine Ausnahme. Und daher sollte die Frage sein, nicht nur wer stellt diesen Anspruch so mit einer logischen Konsequenz, so nach dem Motto, okay, das ist jetzt de facto richtig und das kann ich nachvollziehen, sondern auch mit der Motivation, anderen zu dienen. Und wie gehe ich mit Leuten um, die mit meinem eigenen Anspruch überhaupt nicht klarkommen, die völlig dem widersprechen? Oder wie sieht es mit Freundlichkeit aus? Wie sieht es mit Demut aus? Paulus, der Apostel Paulus. Und das ist der Vers, wo man die ganze Predigt zusammenfassen kann. Hat in 1. Korinther 3 seine eigene Erfahrung folgendermaßen verarbeitet. Das Fundament ist schon gelegt. Es ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Ich habe den ganz bewusst am Anfang nicht gebracht, den Bibelvers, weil er dann ja sagt, ja, okay, wer den schon mal gehört hat, alles klar, gut. In diesem Zusammenhang wird der Vers nochmal ganz anders deutlich. Und für Paulus ging es hierbei nicht um Dogmatik. Für Paulus ging es nicht um richtig und falsch. Denn Paulus hat das Ganze durchbuchstabiert mit seinem Leben. Er war völlig von was überzeugt und er wusste, diese neue Richtung, dieses Christentum, wie sie sich genannt haben, die Christusnachfolger, das geht mir völlig gegen den Strich und das ist völlig, steht völlig neben dem, was eigentlich gelehrt wird hier. Und er hat sich dafür eingesetzt. Er hat seine Karriere darauf gebaut, auf seine eigene Überzeugung. Bis er an den Punkt kommt, wo er sich die Erlaubnis holt, die Christen zu verfolgen auf dem Weg nach Damaskus. Und auf dem Weg wird er plötzlich von Jesus überrascht. Sieht ein Licht, liegt auf dem Boden und plötzlich steht Jesus vor ihm. Und ihm fehlen im wahrsten Sinne des Wortes die Worte und später auch die Augen. Und er merkt einfach nur, ey, alles, worauf ich mein Leben gebaut habe, irgendwie stimmt das nicht. Und jetzt gilt es für ihn, ganz vieles neu zu lernen, ganz vieles durchzubuchstabieren. Wenn wir vom Fundament her denken, dann hat Paulus ein unglaublich starkes Fundament gehabt. Den konntest du nicht erschüttern mit Diskussionen. Für ihn war völlig klar, was richtig und falsch ist. Für ihn war die Wahrheitssuche abgeschlossen. Für ihn war das, sein Weltbild war rund und hat so vieles dann nicht gepasst von außen. Und was nicht passt, das muss bekämpft werden. Aber als er Jesus begegnet ist, die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, der einfach nur die simple Frage stellt, Saulus, damals hieß er noch so, oder Saul, warum verfolgst du mich? Und diese Frage nach seiner Motivation und nach seinem Weltbild, auf die hat er keine Antwort gehabt. Vielleicht hatte er sie mal, die Antwort. Aber im Angesicht von Jesus war seine Antwort und war sein Weltbild ist in gewisser Weise zusammengeschmolzen und ist wieder neu entstanden, ist in eine neue Form gegossen worden. Ich habe den Eindruck, dass es vielen Menschen so geht, dass sie merken, hey, ich habe eine feste Überzeugung. Und dann begegnen sie Jesus und merken, boah, ich glaube, fast Jesus hat mir den Kopf verdreht. Aber jetzt gucke ich in die richtige Richtung. Mit dem Fundament ist es ja so eine Sache. Das Fundament ist mit der wichtigste Teil eines Gebäudes. Ich weiß nicht, wer von euch so ein bisschen ein Faible für Bauen, für Zahlen hat und so weiter. Jemand von euch? Niemand. Schade. Gut, dann langweile ich euch mit einem Beispiel. Und zwar der höchste Turm der Welt, Burj Khalifa. 828 Meter hoch, das höchste Gebäude weltweit, was 2004 begonnen wurde. Ich habe mir ein paar Fakten von dem Fundament besorgt, wie dieses Ding verankert wurde. Denn es steht ja auf Sand. Ich meine, in der Wüste hast du nicht wirklich Fels, es steht an der Küste. Das Ding ist auf Sand gebaut und das heißt, es stellt an die Bauherren bestimmte Anforderungen, wie sie denn das Ding bauen. Man hat als Fundament 850 Stahlbetonpfähle in den Boden geschossen. Also nicht geschossen, sondern reingebohrt. 200 davon haben einen Durchmesser von 1,50 Meter. Durchmesser, 1,50 Meter, 50 Meter lang. Das heißt, sie sind in den Boden 50 Meter versenkt worden, 200 Stück. 650, der Rest davon, 90 Zentimeter Durchmesser, 36 Meter lang, ab in den Boden. Das ganze Fundament geht bis zu 70 Meter unter dem Meeresspiegel. Wer jetzt schnell ist mit Rechnen, wird merken, da fehlen aber ein paar Meter. Richtig, es gibt ein paar Tiefgaragen und so weiter. Also alles okay. Und dann gibt es eine Bodenplatte auf diesen Pfählen drauf. Die ist 3,70 Meter dick. Wissen wir, wie hoch 3,70 Meter ist? Also ich bin keine 3,70, ne? Das sieht man. Das ist von hier bis da, wo die Biegung anfängt. 3,70 Meter, Stahlbeton. Nicht irgendetwas, was zerbricht, sondern richtig festes Zeug. 7000 Quadratmeter Grundfläche. Wir hatten ein Grundstück, 7000 Quadratmeter, da gehen die Hände runter. Okay? 7000 Quadratmeter, das ist wie unser Gemeindegrundstück. Das ist die Grundfläche des Fundaments, die etwas größer ist als das ganze Gebäude. Insgesamt sind in das Fundament allein 45.000 Kubikmeter Beton reingegangen. Hat jemand schon mal versucht, einen Kubikmeter Beton zu mischen? Mal 45.000. Da bist du lange beschäftigt. 110.000 Tonnen wiegt alleine das Fundament. Das heißt, schon allein, wenn du das Ding nicht brechen kannst, die schiere Masse macht es unbeweglich. Das kannst du nicht mal schnell kippen oder so. So wichtig ist ein Fundament für dieses Gebäude, damit es 828 Meter hoch ist und insgesamt ein Gewicht von 800.000 Tonnen aushält. Als dieses Gebäude gebaut worden ist und als der Grundstein gelegt worden ist 2004, wusste man noch nicht, wie die oberen Stockwerke aussahen. Und man wusste auch noch nicht, wie hoch das Gebäude mal werden soll. Denn man konnte es nicht wirklich berechnen. Man ist davon ausgegangen, dass es sich im Laufe der Zeit langsam absenkt. Ursprünglich ist man von 510 Meter ausgegangen als Höhe, einfach um das höchste Gebäude der Welt zu sein. Dann hat man gemerkt bei den Versuchen, es ist doch tragfester, als wir gedacht haben. Hat aufgestockt, 610, 700 Meter, jetzt 828. Man rechnete damit, dass sich das Fundament, wenn die volle Last des Gebäudes draufsteht, ungefähr einen halben Meter senkt. Das ist ungefähr so viel. Tatsächlich, als das Ding fertig gebaut wurde, hat man nachgemessen, 75 Millimeter hat sich das Fundament gesenkt. Das heißt, die Rechnung ist aufgegangen. Diese ganzen Pfähle, die man reingeschossen hat in den Boden, die haben an dem Sand so eine Reibung verursacht, dass das Ding wirklich fest ist. Das hält also wie ein Baum, der im Erdreich drin ist. Sie haben diese ganzen Stützen, halten das Gebäude fest und haben dafür gesorgt, dass es sich nicht weiter absenkt, trotz dieses immensen Gewichtes auf Sandboden. So wichtig ist das Fundament, um so einen Turm zu bauen. Wie ist dein Fundament? Wie ist das Fundament deines Lebens? Wie liegt das? Wie ist es verwurzelt? Hast du ein Fundament in deinem Leben? Ist das Fundament tragfähig? Würdest du sagen, da kann ich mein Leben darauf bauen? Oder merkst du vielleicht, das Fundament muss nachgebessert werden? Manchmal erlebt man das bei älteren Gebäuden, dass ein Fundament abgestützt werden soll. Besonders bei Gebäuden, die eine Rundbogenkonstruktion haben. Da legt man das Fundament stückchenweise frei und muss das wieder abstützen, damit es nicht nach draußen gedrückt wird. Oder man merkt, das Fundament, da steigt Nässe auf. Es muss gegen Nässe geschützt werden. Vielleicht bist du aber auch in der Situation, dass du sagst, yeah, ich habe mein Fundament in place. Alright, alles okay. Was stellst du mir die ganzen Fragen nach der Auferstehung? Okay, dann stelle ich dir eine andere Frage. Vielleicht hast du ein Fundament, wie so ein Wolkenkratzer. Und was baust du darauf? Ein Baumhaus, was auch immer. Eine kleine Hütte, ein Lego-Häuschen, ein Duplo-Haus. Vielleicht besteht eine unglaubliche Diskrepanz zwischen dem, was dein Fundament ist, und dem, was dein Leben ausdrückt und dem, wo dein Leben sein könnte. Vielleicht bist du dir gar nicht bewusst, was für eine Sicherheit, was für eine Stabilität, was für eine Kraft, was für ein starkes Fundament du in Jesus haben könntest, wenn du nur anfängst, dich auf das Fundament zu verlassen. Und wenn du nur anfängst, von Religiosität und Selbstversuchen dich zu halten, wenn du das loslässt. Auf dem Arbeitsplatz Gibt es ein bisschen Freiraum, dort könnt ihr weiterarbeiten. Wenn du sagst, hey, ich möchte gerne mit anderen arbeiten, das ist bestimmt interessant, sich mit anderen auszutauschen. Das Arbeitsblatt auch für die Live-Groups. Wenn du sagst, ich habe keine Live-Group, komm zu mir, wir finden eine. Es gibt Live-Groups, die sagen, ja, wir nehmen noch ein paar Leute. Wir sind offen dafür. Melde dich einfach, sag Bescheid. Und wir können dort gemeinsam rangehen. Weil Jesus das Fundament ist, gibt es Leute, die riskieren unglaublich viel für dieses Fundament. Letzte Woche in der Predigt haben wir das gehört. Es gibt Leute, die sind bereit, für ihre Überzeugungen alles zu erleiden, alles zu dulden. Probier es aus, was dein Fundament trägt. Vielleicht musst du dein Fundament viel mehr belasten. Vielleicht ist das Haus, was du baust, noch viel zu klein und weit von dem weg, wo Jesus sagt, hey, komm, bau weiter. Ich habe noch viel mehr für dich vor. Ich habe noch viel Größeres für dich vor. Ich trage viel mehr, ich halte viel mehr aus, als was du dir jemals vorstellen kannst. Und weil Jesus so ein Fundament ist, weil er stark ist und weil er stabil ist und weil er uns begeistert, deshalb singen wir auch.